Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung. Hallo, willkommen zu Vertuschung beenden. Wir haben heute das Thema Aufarbeitung und das ist gar nicht so leicht zu definieren, was Aufarbeitung ist. Jakob, was würdest du sagen? Was ist Aufarbeitung für dich?
Aufarbeitung, das ist doch das ganz, ganz große Thema, wo die Kirche jetzt erstmal ganz, ganz lange gucken muss, wie das überhaupt funktioniert.
Also ich dachte eigentlich, die Kirche sei schon perfekt im Aufarbeiten und würde das richtig, richtig gut machen und würde sich auch in Fragen der Aufarbeitung natürlich immer im Beteiligungsforum besprechen und das wäre alles super. Ich dachte, so ist das.
Das Beteiligungsforum weiß natürlich genau, wie Aufarbeitung geht. Das ist vollkommen richtig.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir ja alle ein bisschen Schwierigkeiten haben, was Aufarbeitung ist. Das geht ja darum, in die Vergangenheit zu gucken und auch Dinge zu benennen und sehr unangenehme Dinge auch eventuell zu benennen und vielleicht auch zu merken, es hat Leute gegeben, die waren Täter, TäterInnen, aber es hat auch jede Menge Leute gegeben, die haben weggeguckt.
Wenn ich an Aufarbeitung denke, dann denke ich meistens tatsächlich gar nicht unbedingt an sexualisierte Gewalt, sondern dann denke ich meistens daran, wie irgendein altes Möbelstück, was irgendwie 30 Mal Umzug mitgemacht hat, mal zu einem ordentlichen Tischler gegeben wird und man sagt, bitte einmal wieder richtig schön aufarbeiten, dass das Ding wieder aussieht wie neu. Und ich finde, das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Es geht darum, etwas, was nicht ordentlich behandelt wurde, wo man nicht richtig mit umgegangen ist, wo man vielleicht gesagt hat, ah, macht nichts, wenn ich da Ziegelsteine draufstelle, wenn ich das wieder aufarbeite und wieder so in Ordnung bringe, dass man damit ja was anfangen kann. Und wenn man das überträgt auf sexualisierte Gewalt, dann ist das eigentlich nichts anderes. Etwas, was passiert ist, aufarbeiten und so formen, dass man es begreifen kann, dass man verstehen kann, was da verkehrt gelaufen ist und dass man sehen kann, was auf gar keinen Fall mehr laufen darf.
Das ist interessant, so habe ich Aufarbeitung noch nie gesehen. Für mich geht es immer darum, auch wirklich, ich sag mal so, aus der Vergangenheit für das Jetzt und für die Zukunft lernen. Das ist für mich so das Wichtigste, aber auch eine angemessene Dokumentation des Geschehenen und dass die Betroffenen, die darunter wirklich gelitten haben, denen Unrecht geschehen ist, dass deren Geschichte auch wirklich festgehalten wird und deren Perspektive wahrgenommen wird, weil sie auch in der Vergangenheit überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Im Gegenteil, sie wurde halt nichtig gemacht. Es wurde gesagt, ist scheißegal, was du fühlst.
Das denke ich auch, dass die Erlebnisse der Betroffenen sehr wichtig sind und die dokumentiert werden sollten. Ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, dass zum Beispiel Betroffene, die jetzt aktuell heute noch nicht darüber sprechen können, und vielleicht da irgendwelche Ängste haben, vielleicht sich in 2, 3, 4, 5 Jahren mal an die Kirche wenden. Und wenn die Kirche dann sagen kann, du pass mal auf, wir haben da mal was aufgearbeitet, wir haben mal rausgesucht, was wir genau in den Akten haben, was da passiert ist. Ein paar Sachen, da bräuchten wir vielleicht noch deine Hilfe, aber ganz viel haben wir schon zusammen. Guck dir das mal an. Dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man sich als Betroffener bei der Kirche meldet. Die Kirche sagt, was? Das kann ja gar nicht sein.
Das heißt also, dass Aufarbeitung eigentlich auch so einen Rahmen schafft, in dem man viel leichter sprechen kann über das Unrecht, was geschehen ist.
Ja, wenn die Kirche, sage ich mal, von all den Puzzlestücken, sage ich mal, Puzzle mit 100 Teilen, wenn die natürlich schon mal irgendwie 50% der Teile hingelegt hat, gesagt hat, aha, es ist von dann bis dann passiert. Täter war sowieso und der konnte sich höchstwahrscheinlich so gut an die Betroffenen ranmachen, weil das und das vorlag oder das und das passiert ist, dann fällt es natürlich den Betroffenen viel, viel einfacher, da noch ein paar Puzzlestücke hinzuzufügen, als wenn man sagt, ja, keine Ahnung, hier ist ein leerer Raum, guck mal, wie viel Teil das Puzzle hat. Wir helfen dir nicht.
Wobei ich, was mich, also ich finde ich gut mit dem Puzzle, was mich ein bisschen an der Puzzle-Metapher stört, ist ja, jede einzelne betroffene Perspektive erweitert ja auch das Puzzle. Also es können noch ganz andere Sachen passiert sein, es können noch neue Sachen bei rauskommen und es kann einfach bei einer Person anders gelaufen sein als bei einer anderen. Also das ist auch nochmal wichtig, aber ich finde es gut. Dieses Bild, das Puzzle liegt einfach schon da und die Bereitschaft ist vor allen Dingen auch schon da, weil das ist, glaube ich, ja auch was, Also da kann ich ja mal von meinem Fall ein bisschen erzählen, weil eigentlich wollte ich, glaube ich, Aufarbeitung auch, als ich mich bei der Kirche gemeldet habe. Ich wusste das damals noch nicht so. Ich wollte erstmal irgendwie mich melden und ich wollte, dass man das weiß. Ich finde, das ist der erste Schritt, dass man sagt, ich will, dass man es weiß. Mir war das wichtig, ich wusste, dass der Täter bei mir, dass es von dem noch Nachrufe im Internet gab, also in Gemeindebriefen der Kirchengemeinden, wo er gearbeitet hatte, wo er gelobt wurde und gefeiert wurde, insbesondere für seine Jugendarbeit. Das hatte ich gelesen.
Das heißt, wenn es jetzt eine Aufarbeitung gegeben hätte, dann hätten die Gemeinden höchstwahrscheinlich diese Aufarbeitung irgendwie auch mal gelesen und gesehen, da wäre doch nicht alles so toll und hätten sich möglicherweise bei den Nachrufen anders verhalten.
Wenn sie das schon vorher gewusst hätten,
genau.
Dann hätten sie diese Nachrufe gar nicht erst geschrieben.
Ja.
Am Ende habe ich mehrere Jahre dafür gekämpft, dass die Nachrufe nicht mehr im Internet standen.
Oh.
Ja, das hat geklappt. Das war sozusagen etwas, wo ich mich dann, es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Ich bin da auch auf gutwillige Menschen gestoßen, auch zwischendurch, die gesagt haben, oh Gott, das wusste ich nicht, als ich das geschrieben habe zum Beispiel. Ja, also das muss man eben auch sagen, dass dann auch so eine Aufarbeitung, eine Haltung bei Menschen verändern kann. Das hat jemand geschrieben in dem Glauben, dass dieser Pastor wirklich gute Jugendarbeit gemacht hat, weil der Verfasser des Textes nicht wusste, dass der Pastor ein Serientäter war, der lauter jugendliche Mädchen missbraucht hat. Dann hätte er es nicht geschrieben.
Das heißt, wenn man jetzt mal von dem Guten ausgeht, wie du sagst, dass der Verfasser das einfach nicht wusste und das in gutem Glauben verfasst hat, dann ist Aufarbeitung für die Kirche beispielsweise total wichtig, damit sie gar nicht in die Falle tappt und solche Täter lobt, obwohl eigentlich klar ist, von denen müsste man sich distanzieren und man müsste gucken, wo sind die Betroffenen, können wir denen irgendwie helfen.
Ja, und es ist ja auch, wir kennen ja auch Fälle, jetzt in der Landeskirche Hannovers zum Beispiel, wo sich Betroffene schon sehr früh gemeldet haben, bevor der Täter verstorben ist. Die Betroffenen haben sich beim Landeskirchenamt gemeldet, das wurde auch in die Kirchengemeinde kommuniziert und trotzdem wurde noch ein Nachruf geschrieben, wo der Täter groß gefeiert wurde. Das ist natürlich eindeutig so. Bei mir war es so, der Täter ist gestorben, bevor sich die erste betroffene Person gemeldet hat. Kann man auch kritisieren, weil es sehr viel starke Hinweise gab, aber ist ein anderes Thema. Hier war eindeutig bekannt, dass es zumindest die Beschuldigungen gibt. Ja.
Aber da wäre natürlich gut gewesen, ich sag mal, wenn es da eine, in Anführungszeichen, offizielle Aufarbeitung gegeben hätte, die, sag ich mal, vom Landeskirchenamt ganz klar auch so kommuniziert worden wäre, hier passt mal auf, so und so, das und das ist damals passiert, wir haben das hier unabhängig aufarbeiten lassen, dann hätte so eine Kirchengemeinde sich wahrscheinlich weniger über sowas hinweggesetzt und gesagt, nee, den finden wir super, sondern hätte sich das wahrscheinlich gar nicht leisten können oder hätte vielleicht dann auch ein bisschen Ärger bekommen vom Landeskirchenamt, wenn die dann solche Leute nach so einer Aufarbeitung immer noch so hochloben.
Absolut. Das wäre gut gewesen und das zeigt eben, dass man für so eine Aufarbeitung auch bestimmte Verfahren braucht, glaube ich. Diese Verfahren, also wo man einfach drüber nachdenkt, in der Aufarbeitung, was ist sinnvoll, wenn sich Betroffene melden, was sind die ersten Schritte, was kommt danach? Und es wird ja oft unterschieden zwischen Aufklärung, also Aufklärung des Geschehenen und Aufarbeitung. Also erstmal, wie klären wir bestmöglich auf?
Nenn doch mal ein Beispiel für Aufklärung und mal eins für Aufarbeitung.
Also, ich rekurriere jetzt einfach auf meinen Fall.
Ja, da bist du ja auch Experte
drin. Genau, das ist ja ein sehr großer Fall, einer der größten Fälle der Landeskirche Hannovers. Ich habe mich gemeldet, ich habe gesagt, ich glaube, es gibt noch weitere Betroffene. Dem wurde nicht nachgegangen. Da ist die Chance zur Aufklärung absolut verschenkt worden.
Das heißt, du hast an dieser Stelle der Kirche sozusagen schon ein bisschen vorgepuzzelt, etwas hingelegt und sie hätte nur weiter puzzeln müssen.
Sie hätte absolut gucken müssen, wo sind denn eigentlich die Puzzleteile, ja? Wo habe ich das Puzzle hingelegt? Habe ich da noch Hinweise? Und das hat sie nicht getan. sie ist dem gar nicht nachgegangen. Also, und was mir vor allem gefehlt hat, ist, dass es keinen Kontakt vor Ort gab. Also dieser Täter war in drei Kirchengemeinden. Ich habe mich gemeldet. Ich habe dann auch einen Antrag gestellt. Ich bin anerkannt worden. Es wurde also als plausibel und absolut glaubhaft. Und mir wurde das absolut gesagt, ja, wir denken, dass es total glaubhaft ist. Und ich habe Geld gekriegt und dann ist nichts passiert. Es ist weder meinen Hinweisen nach weiteren Betroffenen weiter nachgegangen worden, noch wurden eventuell Verantwortliche wie der damalige Superintendent, der im Kirchenkreis war, der war informiert worden, da hatte es Vorfälle in den 90er Jahren gegeben. Nee, dem wurde überhaupt nicht nachgegangen, zumindest nicht, dass ich irgendwas wüsste. Und ich musste das dann selber machen. Das ist ja die Aufklärung. So, dass man, und es kam dann so, ich sag mal, ich fasse zusammen, irgendwann zu einem Zeitpunkt hat die Kirche gesagt, es haben sich jetzt 14 Betroffene bei uns gemeldet aus zwei Kirchengemeinden. Also nicht nur Rosengarten, sondern auch Wolfsburg-Detmerode. Das ist die Aufklärung, die meiner Meinung nach noch weitergehen müsste, weil es noch Hinweise auf weitere Täter gibt, bei denen sich niemand gemeldet hat. Das ist eine Sache. Was ist dann Aufarbeitung? Aufarbeitung ist dann, finde ich, dass wenn man da erstmal die Fakten so ein bisschen geklärt hat, immer wissend, da kann auch mehr dazukommen, das ist nicht abgeschlossen, dass man dann guckt, wie konnte das eigentlich passieren? Wie waren die Umstände damals? Was hat das erlaubt? Wer hat was gewusst? Wer hat vielleicht was gewusst? Wer hat versucht, was dagegen zu tun? Was ist mit den Leuten passiert, die versucht haben, was dagegen zu tun? Wer ist dafür verantwortlich? Wer wusste das? Wusste das der Superintendent? Wusste das das Landeskirchenamt? Hat es Hinweise gegeben? Was wurde protokolliert in den Kirchenvorständen? Da kann man so viel hingucken. Und das ist dann der Beginn von Aufarbeitung, wenn man da hinguckt.
Also Aufklärung, Fakten sammeln, Aufarbeitung, Ursachen erforschen.
Ich finde, so kann man es ein bisschen auf so eine Faustregel bringen.
Okay, ja, das finde ich ja nur wichtig, damit wir hier wissen, worüber wir reden. Okay, was glaubst du, da können wir ja später mal tiefer einsteigen, aber mal ganz kurz, was glaubst du, warum man bei dir jetzt nicht als erstes so ein bisschen aufgeklärt oder aufgearbeitet hat?
Gibt ja verschiedene Theorien. Also eine ist, hat niemanden besonders interessiert, fand man nicht wichtig. So. Zweite ist, man hat es ein bisschen versucht und nicht sofort was gefunden und sich war nicht besonders intelligent bei der Suche. Also hat das einfach nicht besonders geschickt angestellt, nicht mit den richtigen Leuten geredet, nicht die richtigen Fragen gestellt. Dritte ist, man hatte vielleicht die Ahnung, dass es da doch einen sehr großen Tatkomplex geben könnte und da wollte man lieber nicht ins Wespennest stechen.
Da wären wir dann bei Vertuschung. Das heißt, gerade in den ersten beiden, dass man irgendwie sagt, ja, ist nicht so interessant oder einfach auch nicht genau weiß, wie es läuft, wäre es, wie du schon gesagt hast, total wichtig, ein Verfahren zu haben, wie das abzulaufen hat, sodass auch wenn einer sagt, nicht so wichtig, kein Bock, das klar ist, nee. Pass auf, da wird jetzt aufgeklärt und aufgearbeitet. Das muss sein, das ist eine Dienstanweisung, ja. Und fertig. So. Ob du das jetzt willst oder nicht, ja, die Kirche muss nach dem Gottesdienst ausgefegt werden, ob man Bock hat oder nicht.
Ja, das ist ein schönes Bild dafür. Die Kirche muss mal ausgefegt werden. Was ich auch wichtig finde, ist, dass Aufarbeitung ja natürlich nicht gut passieren kann, wenn nur Personen aus dem Dunstkreis dieser Kirche damit arbeiten. Das heißt, man müsste einfach auch externe Menschen beauftragen damit, die sich auch damit auskennen. Also ich finde, wenn es so um, im Grunde genommen geht es ja auch darum, investigativ zu arbeiten. Und es gibt ja nun durchaus Personen, die auch wissen, wie das geht. Und ich finde, eigentlich müsste die Kirche bei der Aufklärung ein bisschen investigativ arbeiten. Also da kann man Leute beauftragen, externe, den zu gucken, was gibt es da eigentlich, in welche Quellen gucken die, haben die noch Pressearchive oder sowas, ja, und dann kann man einfach mal Namen googeln und dann guckt man, ist da so ein Pastor schon mal genannt worden in der Presse irgendwann, was gibt es aus dieser Gemeinde zu berichten, also das könnte man auch machen, wenn man wirklich ein ganz großes offenes Interesse an Aufarbeitung hat, weil ich habe auch investigativ gearbeitet, obwohl ich kaum Möglichkeiten habe, weil ich nur eine Privatperson bin. Ich habe das mit Google gemacht und weil ich zufällig einfach ein total gutes Namensgedächtnis habe und mich so ungefähr an jeden Namen erinnern konnte, den mir dieser Pastor in den 90er Jahren gesagt hatte, obwohl es 20 Jahre später war. Das hat aber ja nicht jede Person. Nicht alle können sich an 10.000 Namen erinnern.
Nein, das ist klar, aber ich denke, das geht auch gar nicht anders, als dass es externe Personen machen. Ich meine, ja. Wer soll es denn sonst machen? Wenn es die Kirche selbst macht, dann ist sie ja natürlich befangen. Ja, das ist gar nicht böse gemeint oder so. Oder gar nicht, dass ich jetzt in dem Moment pauschal dem was vorwerfen will. Aber natürlich ist es so, wenn man selber Kirche ist und in der Kirche aufklärt oder aufarbeitet, dann stößt man natürlich auf Probleme, wo man auch zu Interessenskonflikten kommt. Das ist vollkommen klar. Und wenn du aufarbeitest oder wir als Betroffene, dann ist das auch super. Aber wir sind natürlich auch befangen. Ja, und wir sind auch genauso wie die Kirche. Wir sind da keine Fachleute für das Ding. Natürlich, da müssen Leute rein, die das gelernt haben, die damit Erfahrung haben und die standardisiert damit umgehen können und die das auch gar nicht juckt, ob da sich mal einer querstellt oder nicht. Die wissen, was sie dann zu tun haben. Geht gar nicht anders, ja.
Und was ich auch finde, wenn man halt sozusagen im eigenen Hause aufarbeiten will, das ist ja auch gut, wenn man die Haltung hat. Und ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die daran wirklich interessiert sind. Nur man muss natürlich immer mit den Bewertungen arbeiten, die es schon gibt, mit den Haltungen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Wolfsburger Kirchengemeinde in meinem Fall geht, die galt als total die progressive, tolle Kirchengemeinde. Und da hat ein Pastor, der zeitgleich mit meinem Täter da war, hat zum Beispiel, glaube ich, das Predigerseminar irgendwo geleitet und war in Loccum und sowas. Das heißt, die hat einen super guten Ruf. Und dann entsteht natürlich schnell, na, das kann da doch gar nicht sein. Mhm. Die Haltung ist ja sowieso, ja, sexualisierte Gewalt gibt es aber bei uns doch nicht. Und gegen diese Haltung, und das ist ja auch gerade was in der Forumstudie auch noch mal herausgearbeitet wurde, dass gerade in der evangelischen Kirche gedacht wird, ja, bei uns doch nicht.
Ja, die evangelische Kirche ist nicht so anfällig für Missbrauch, wie doch der ehemalige Ratsvorsitzende Huber 2018, glaube ich, gesagt hat. Sehr denkwürdige Worte, genau.
Was denkst du denn zur Aufarbeitung? Hat es in deinem Fall irgendeine Aufarbeitung gegeben?
In meinem Fall hat es keine Aufarbeitung gegeben, insbesondere von der Kirche aus. Da gab es überhaupt gar keine Eigeninitiative, da irgendetwas zu tun. Was es gab, ist ein bisschen Aufarbeitung durch mich. Und ich überlege gerade, ja, was da im Ermittlungsverfahren von Seiten der Polizei gelaufen ist. Ja, die haben halt das gemacht, was ihr Job war. Die haben halt geguckt, was war da jetzt strafrechtlich relevant und wie müssen wir, was kann man dem Täter vorwerfen und wie kann man das entsprechend der Staatsanwaltschaft vorlegen, dass das was wird. Das haben die auch gut gemacht, aber die ganzen Ursachen, das haben wir natürlich nicht gemacht, weil es ja auch nicht deren Aufgabe ist. Deren Aufgabe ist Strafverfolgung. Und das haben sie aus meiner Sicht in dem Fall gut gemacht. Nee, da wurde nicht aufgearbeitet. Nein.
Das heißt, im Grunde genommen, die Hannoversche Landeskirche wusste in einem Fall, die hat einen Diakon gehabt, der hat 45 Jungen missbraucht, über Jahre. Mhm. Und ja, dann haben sie das mal ad acta gelegt.
Ja, ich denke, der war ja aus dem Verkehr gezogen, ne? Der war ja erst in Untersuchungshaft und dann verurteilt. Und ich denke, dass ja auch klar war, den werden wir nicht mehr einstellen, wenn er irgendwann mal wieder rauskommen sollte. Insofern denke ich, hat man gedacht, gut, also die unmittelbare Gefahr von diesem Menschen, die ist jetzt weg. Das stimmt ja auch soweit. Und damit war das Ding, glaube ich, tatsächlich erledigt. Ja.
Naja, aber wir haben es jetzt ja hier mit einer Institution zu tun, die sich irgendwie, die sagt, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Also das heißt, die Institution hat ein hohes Interesse, die religiöse Bindung, die Bindung an die Kirche, an die nächste Generation weiterzugeben und macht entsprechend, ist in Schulen aktiv, hat eigene Schulen, macht Kinderarbeit, macht Jugendarbeit, also und lässt sich dafür oft auch sehr gut bezahlen im Rahmen der Diakonie, aber auch viel einfach als Teil von Kirchengemeinden. Das heißt, es ist ja eine Institution, die sagen würde, das kann doch nicht sein, dass hier, oder natürlich kann das sein, aber wir wollen nicht, dass sowas hier passiert. Und wir müssen auch mal hingucken, wie konnte das passieren und wie können wir das in Zukunft verhindern? Das wäre doch eigentlich logisches, also verantwortungsvolles Denken.
Also genau dieser Ansatz, das ist ja hauptsächlich Prävention, was du jetzt gerade genannt hast, die finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil das ja im Prinzip das Mindeste ist, was man aus jedem Vorfall irgendwie herausziehen kann. Was ist in dem Punkt, was ist da schiefgelaufen, was kann man anders machen? Wenn man sich auf diesen Punkt beschränkt, dann ist es zwar jetzt erstmal nicht mehr so wichtig, was in dem Fall passiert ist, was das vielleicht mit Betroffenen gemacht hat, aber man richtet den Blick ganz klar auf die Zukunft. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil daraus kann man lernen. Ich finde, ein schönes Beispiel dafür ist, das kennen vielleicht einige, es gibt ja eine Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung. Es gibt auch eine Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und eine für Eisenbahnunfalluntersuchung. Und bei allen Unfällen auf See, in der Luftfahrt oder auch bei der Bahn, da kommt diese Kommission zusammen und untersucht den Fall. Und das Ziel ist nicht zu gucken, wer ist da schuld, wen müssen wir jetzt belangen, sondern das Ziel ist einfach nur neutral aufklären, wie konnte es eigentlich dazu kommen und was können wir daraus lernen. Und es gibt Berichte, da kommt hinterher raus, nix. Es ist richtig blöd gelaufen, aber man kann jetzt nicht klar sagen, was man da hätte anders machen können. Und es gibt manchmal welche, da kommt eine dicke Liste raus mit, was ist hier alles schiefgelaufen. Und wenn man einfach nur diese Punkte berücksichtigt, das sind zum Beispiel bei Seeunfalluntersuchungen, ist es ganz häufig, wenn es um Sportboote geht, Rettungswesten tragen. So, wenn man einfach diese Sachen beachtet als jemand, der auf See unterwegs ist, dann macht man schon mal vieles richtig. Und genauso ist es mit der Kirche. Wenn man einfach nur die ganzen Sachen, die in den bekannten Fällen schiefgelaufen sind, jetzt mal beachten würde, dann würde man schon sehr, sehr viel tun, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommen würde.
Ja, und ich glaube auch, also dass ein ganz wichtiges Ding, wenn man anerkennt, dass es geschehen ist, erstens kann man die Fehler analysieren. Mhm. Zweitens aber, und ich glaube sogar, dass das noch viel wichtiger ist, bei uns gibt's das nicht, gibt's dann nicht mehr. Weil das ist ja immer das habe ich jetzt auch gerade wieder gehört von Personen, die in der Hannoverschen Landeskirche Prävention in Kirchengemeinden umsetzen sollen, dass sie immer noch in Kirchengemeinden auf die Haltung stoßen, warum sollen wir das machen, warum sollen wir eine Präventionsschulung machen, bei uns gibt's das sowieso nicht. Und das ist die allerproblematischste Haltung. Also das heißt ja, uns gibt es nicht und unsere Erlebnisse gibt es nicht. Also wir haben gelogen oder uns das ausgedacht oder so. Und das heißt, Kindern heute, Jugendlichen heute passiert das auch sowieso nicht. Also das ist natürlich eine sehr einfache Sicht auf die Welt, die ist sehr bequem, die ist aber völlig unrealistisch. Weil natürlich gibt's das.
Absolut. Und das
wäre schon mal der erste, finde ich, das wäre auch ein Resultat, es ist passiert. Dokumentation. Aufarbeitung und Dokumentation gehören zusammen und auch Anerkennung. Nicht Dokumentation, einmal dokumentiert, in die fernste Schublade geschoben und das war's, sondern wir wissen, dass es passiert ist. Haltung. Ich habe auch noch einen nächsten Punkt, dass es natürlich auch darum geht, die Betroffenen anzuerkennen in der Geschichte und in dem Unrecht, was passiert ist.
Und das Leid der Betroffenen auch einfach irgendwie nicht zu vergessen.
Das ist total wichtig und ich finde, da geht es wirklich auch darum, und Aufarbeitung ist eben nicht nur für Prävention, sondern es geht wirklich auch darum, also ich finde immer so diese sexualisierte Gewalt, ich erlebe das immer so, als ich wurde eigentlich zu einem Nichts gemacht. Es galt nicht, was ich fühlte. Es ging nur darum, dass der machen konnte, was er wollte. Also ich habe immer das Gefühl, das war so der Versuch einer Auslöschung von mir. Das ist so meine Wahrnehmung, wie ich das empfunden habe. Und dieses, ich möchte nicht mehr ausgelöscht sein. Also ich war nie ausgelöscht, aber ich möchte auch wirklich, ich möchte, dass meine Geschichte anerkannt wird und dass mir gesagt wird, dass es Unrecht ist. Das ist ein Teil, das muss einfach anerkannt werden. Die Folgen müssen anerkannt werden. Nicht alle Betroffenen, also es kriegen danach Traumafolgestörungen oder andere Störungen, aber sehr viele kämpfen ihr Leben lang damit und zum Teil eben wirklich, was weiß ich, bis dahin, dass sie nicht mehr arbeiten können oder dass es ihnen schwerfällt, Beziehungen einzugehen. Es gibt lebenslange Folgen. Man kann auch zwischendurch gute Jahre haben und so. Das ist sehr vielfältig, sehr individuell, aber in der Regel gibt es lebenslange Folgen in unterschiedlicher Ausprägung. Das heißt, es ist nicht vorbei. Die Vergangenheit ist nicht vorbei.
Jetzt könnte man ja sagen, sexualisierte Gewalt ist in vielen Fällen strafbar, ist verboten, darf nicht sein und kann in allen gesellschaftlichen Situationen vorkommen. In der Familie, im Sportverein und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Täter, die müssen strafrechtlich belangt werden. Warum soll denn jetzt die Kirche da so eine Aufarbeitungsaktion starten? Denn die Kirche ist ja im Prinzip auch genauso von dem Täter missbraucht worden wie die Betroffenen. Und die Gewalt ging ja nicht von der Kirche oder so aus, sondern von den Tätern. Also warum ist es jetzt die Verantwortung der Kirche, da so eine riesen Aufarbeitungsmaschinerie zu starten?
Wir haben hier ja die beiden, wenn wir über die beiden großen Kirchen reden, dann haben wir sehr finanzkräftige Institutionen, die gesondert zum Beispiel im Grundgesetz das Recht haben, ihre religiöse Weltanschauung in Schulen zu verbreiten. Ja, konfessioneller Religionsunterricht, bis auf in Bremen, in allen Bundesländern. Bremer Klausel, Ausnahme im Grundgesetz. So, die bieten, haben jede Menge Kitas, die haben evangelische, katholische Schulen, die machen die, bei denen sind unheimlich viele Kinder und Jugendliche. Und diese Kirchen bieten Strukturen an, wo Menschen ihnen besonders vertrauen. Das habe ich so häufig gehört, wenn Menschen in Kirchen missbraucht worden sind, in der kirchlichen Jugendarbeit. Auch in meinem Fall. Die Eltern haben ja gar nicht hingeguckt. Die haben gesagt, wieso? Die ist doch in der Kirche, beim Pastor. Das ist doch in Ordnung. Das heißt, die Kirche hat einen gesellschaftlichen Vertrauensvorschuss. Und mit dem muss sie verantwortlich umgehen. Und wenn sie den irgendwie behalten will, dann muss sie ja besonders stark hingucken. Ich denke auch, dass genauso andere Wohlfahrtsverbände ja auch aufarbeiten sollen. Das ist keine Frage. Wir gucken jetzt hier aber auf die Kirche, die im Gegensatz zu anderen Wohlfahrtsverbänden eine Weltanschauung verbreitet und das Ganze noch mit Religion verknüpft. Und das sind auch besondere Mechanismen, die auch dazu führen, dass diese sexualisierte Gewalt stattfinden kann.
Also wieder die zwei Punkte. Den ersten hatten wir schon. Ist es für die Organisation wichtig, um aufzuklären, um diesen Anspruch, den man gegenüber der Gesellschaft hat, auch weiter aufrechterhalten zu können? Wir sind hier besondere Organisationen. Und zum anderen der institutionellen Verantwortung nachzukommen, die Organisation dadurch hatten, dass sie durch ihre Struktur einfach missbrauchsbegünstigend waren, in den vergangenen Jahren zumindest.
Absolut, das waren sie. Und da hat sich ja ihr Kernangebot, wenn man sagt, ihr Kernangebot, die sprechen immer sehr viel von Seelsorge und Religion. Also ist ja klar, ist ja eine religiöse Institution.
Absolut.
Und das Kern, ganz häufig wurde eben genau dieses Kernangebot verwendet, um den Missbrauch zu ermöglichen. Also in meinem Fall, ich war damals, ich habe total Religion gesucht. Ich habe total an Gott geglaubt. Dieser Pastor hat mich gebunden, weil er Dinge über Religion gesagt hat. Das fand ich ganz toll. Und darüber hat er mich begeistert, weil er Sachen von Gott erzählt hat, die ich ganz spannend fand und die ich ganz toll fand. So hat er Zugriff zu mir gehabt über das Kernangebot der Kirche. Über die Strukturen der Kirche war es so. Das war im Grunde genommen eine der wenigen Möglichkeiten, auf dem Dorf was zu machen für Kinder und Jugendliche. Also es gab noch Sportvereine und Schützenvereine und Freiwillige Feuerwehr. Gute Sachen, toll, Freiwillige Feuerwehr, super, ja, aber nicht mein Ding.
Ja.
So, da gab es halt damals nur das. Und das sind Verantwortlichkeiten, die sich damit verbinden. Und die Kirche ist einfach wahnsinnig privilegiert in der Gesellschaft, sitzt in Ethikräten, und ist in Berlin total vertreten, also wird angehört von der Politik. Die haben eine besondere Verantwortung. Das ist was anderes als andere Anbieter im sozialen Bereich.
Wenn man jetzt darauf eingeht, so wie ich das auch am Anfang dargestellt habe, na, das ist ja unfassbar kompliziert mit dieser Aufarbeitung. Da muss jetzt erstmal in irgendwelchen Kommissionen festgelegt werden, wie und was und wo. Dann würden ja wahrscheinlich die meisten Leute zustimmen zu sagen, naja, sexualisierte Gewalt, schwieriges Thema, da muss man natürlich ganz sensibel vorgehen und Aufarbeitung, da muss man erstmal gucken, was man da alles braucht. Ich verstehe das überhaupt nicht, was daran kompliziert sein soll. Ich verstehe das wirklich nicht. Es ist doch total einfach zu sagen, wir schreiben jetzt mal auf, was wir wissen. Wir fangen einfach mal damit an, was wir wissen. So, das schreiben wir einfach mal auf. Und dann versuchen wir, die Informationen, die wir hier jetzt ohne hoheitliche Befugnisse noch bekommen können, hinzuzufügen. Und dann fragen wir mal die Leute, die betroffen sind, sag mal, wisst ihr noch was? Braucht ihr was? Und wenn man das gemacht hat, dann ist doch schon, was weiß ich, 70% der Aufarbeitung erledigt.
Naja, also damit implizierst du ja, dass Leute das auch wirklich wollen. Also diese ganzen Verstrickungen, in denen man ist. Und viele, also ich finde, dass du recht hast. Und gleichzeitig ist es ja einfach so, dass es vielen Menschen tatsächlich schwerfällt, über das Thema zu sprechen. Also wir reden ja auch, also du bist nochmal 13 Jahre jünger als ich, ja? Du hast zum Beispiel in der Schule schon sowas bisschen wie Prävention erlebt. Das Thema wurde angesprochen. In meiner ganzen Schullaufbahn, in meiner ganzen Kindheit und Jugend wurde das Thema gar nicht angesprochen. Höchstens angedeutet und sehr ominös. Und wenn jetzt jemand noch älter ist, und das sind ja sehr lange die EntscheidungsträgerInnen gewesen, also ich bin 73 geboren, aber ich sag mal 2010, viele der EntscheidungsträgerInnen in der Kirche waren dann, was weiß ich, 1950 geboren oder sowas, dann ist das Thema noch tabuisierter gewesen. Also ich hoffe einfach, dass es mit jeder Generation, die kommt, auch einfacher wird, über diese Dinge zu sprechen.
Aber das ist doch, finde ich, total interessant, was du gerade gesagt hast und ein wichtiger Punkt von Aufarbeitung, einfach mal zu fragen, sag mal, was gab es in deinem Leben, bevor du die sexualisierte Gewalt erfahren hast, was dich zu diesem Thema versucht hat aufzuklären, zu sensibilisieren? Und da könnte man in deinem Fall sagen, nichts. Und in meinem Fall könnte man wenigstens sagen, naja, das war, ich weiß nicht, ob es eine Schulstunde war oder eine Doppelstunde, dass da eine Polizistin in die Schule gekommen ist und was zum Thema erzählt hat. Hat in meinem Fall nicht davor geschützt. Ich würde trotzdem sagen, dass die das gut gemacht hat. Aber zumindest könnte man sagen, okay, in meiner Altersgruppe gab es vielleicht sowas. Vielleicht war das aber auch nicht Standard. Vielleicht lag das an meiner Schule, dass die da irgendwie sensibel waren. Vielleicht gab es das in deinem Alter mehr, nur bei dir war man unsensibel. Das weiß ich nicht. Aber das könnte man herauskriegen, indem man die Leute einfach fragt. Ja, und du sagst, es fällt den Leuten schwer, darüber zu reden. Ja, wem denn? Dass es Betroffenen schwerfällt, das ist nachzuvollziehen. Das ist ja auch eine sehr individuelle Sache. Aber warum fällt es der Kirche denn so schwer? Die sind doch gar nicht betroffen, so wie wir.
Also dazu muss man natürlich eine Sache sagen, dass man ja nie weiß, wer betroffen ist. Also es ist ja sehr, sehr weit verbreitet und es kann durchaus sein, dass wir auch in unseren Interaktionen mit der Kirche, mit der Fachstelle, mit irgendwem anders auf betroffene Menschen stoßen. Das finde ich erstmal wichtig.
Ja, rein statistisch wird das so sein.
Das ist statistisch so. Das jede siebte Person hat es ungefähr erlebt, kann man sich, wenn man im Raum, was weiß ich, mit 30 Leuten ist, ausrechnen, dass da 4,5 Leute sitzen.
In unterschiedlichem Maße, aber man kann davon ausgehen, das hat sehr, sehr viele Leute getroffen, ja klar.
Genau, also das finde ich erstmal wichtig, aber das Zweite ist natürlich auch, ich glaube, dass es immer mindestens zwei Komponenten gibt. Und das eine ist, man will nicht drüber reden, weil man es eigentlich nicht so schlimm findet. Also das finde ich, das ist ja oft so, also weil man sexualisierte Gewalt auch gar nicht als solche erkennt. Also ich habe irgendwelche Leute gehört, hier Theologen, glaube ich, die sagen, ja, ein Problem in der Kirche über sexualisierte Gewalt zu reden ist, weil es nicht in der Bibel vorkommt. Ich so denke, hä? Das kommt nicht in der Bibel vor? Natürlich gibt es sexualisierte Gewalt in der Bibel und zwar jede Menge. Da gibt es Abraham und Sarah, die kein Kind bekommen sollen und dann soll die Sklavin von Abraham und Sarah das Kind austragen, Hagar. Das ist sexualisierte Gewalt, aber krasseste sexualisierte Gewalt. Man muss sie aber als solche erkennen. Wenn man denkt, das ist vollkommen in Ordnung, dass Abraham Hagar ein Kind macht, obwohl sie das nicht will und seine Sklavin ist, dann sagt man halt, ist keine sexualisierte Gewalt. Also, und das nehme ich als Beispiel dafür, dass man sexualisierte Gewalt überhaupt erst als solche erkennen muss. Und natürlich gibt es da ganz viele Haltungen, die das verharmlosen. Das haben wir beide erlebt. Ja, dann hat der ein bisschen an dem Jungen rumgemacht. So schlimm wird das ja nicht sein. Der stellt sich vielleicht auch ein bisschen an. Der ist ja schon immer schwierig gewesen. Ach, und die Kracht, mein Gott, die wäre auch so aufsässig. Und also diese jungen Mädchen, die verlieben sich ja auch mal schnell in so einen Pastor, der ganz nett ist. Und dann werfen die sich an ihn ran. Was soll so ein armer Mann denn dann machen?
Ja, vor allen Dingen verführen die Mädchen den armen Pastor, ja.
Ja, total.
Wenn die sich aufreizend anziehen, ne? Das kommt ja auch sehr häufig vor, weil die Kleidung wird ja auch immer knapper.
Ja, dazu muss man sagen, dass um 1990 rum, als das geschehen ist, die Kleidung ausgesprochen weit war und niemand in meinem Umkreis irgendwie körperbetonte Kleidung getragen hat. Aber darum geht es ja nicht. Weil vielleicht habe ich mich ja anders an ihn rangeschmissen und ihn verführt. Ich weiß nicht wie, aber ich muss das irgendwie gemacht haben.
Ja, und außerdem, selbst wenn alle Mädchen da im Bikini im Konfirmandenunterricht sitzen, ist die Verantwortung des Pastors, da die Pfoten wegzulassen und nicht die der Konfirmandinnen. Das
absolut
nur noch dazu.
Ja, genau.
Ja, also die Kirche muss zum Thema Aufarbeitung eigentlich erstmal hauptsächlich aufschreiben, was sie schon weiß und dokumentieren. Und da geht es ja wirklich um ganz, ganz einfache Sachen im Nachhinein, wo man auch mal sagen kann, was wurde denn damals gemacht? Wurden damals Behörden eingeschaltet? Mhm. Ja, hat damals irgendwer mal irgendwie drüber nachgedacht, da wen anzuzeigen? Oder gab es jemanden, der es versucht hat, der abgehalten wurde? Wie ist es mit Disziplinarverfahren? Hat man da mal gesagt, Mensch, der hat wahrscheinlich was gewusst, dann machen wir mal ein Disziplinarverfahren? Oder hat einer drüber geguckt und gesagt, nee, ist nicht?
Ganz viele der Handlungen, auch gerade wenn sie erst bekannt werden, unterhalb der Grenze der Strafbarkeit liegen.
Mhm.
Also sexualisierte Gewalt zeichnet sich in der Regel durch Grooming-Prozesse, also durch Anbahnungsprozesse aus, wo die Grenzen sukzessive überschritten werden, das Umfeld verwirrt wird und die Betroffenen verwirrt werden. Und dann ist es natürlich so, dass spätestens ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder 14 Jahre alt geworden sind,
ja,
bestimmte Schutzmechanismen gar nicht mehr greifen. Das heißt, ein Pastor, der ein 14-jähriges Mädchen küsst, das kann vollkommen in Ordnung sein.
Ja, und dann noch die sexuelle Reife, ne? Ja, genau, die ja auch sehr schwer im Nachhinein so festzustellen ist, wird dann zum Problem.
Es heißt natürlich, dass eine Institution in der Verantwortung ist, zu sagen, was akzeptieren wir und was akzeptieren wir nicht. Also das heißt ja nicht, dass die Institution, also dass es nicht um sexuelle Belästigung auch geht, sondern man muss sagen, es gibt ein ganzes Spektrum von Verhaltensweisen, die alle nicht gehen. Und das fängt nicht erst mit der Strafbarkeit an, weil das nämlich wirklich ein Problem ist. Gerade in Prozessen, wo man dann sagt, ach ja, die war aber schon alt genug, das war nicht mehr strafbar, darum musste die Kirche da nichts machen. Und das ist natürlich total lächerlich. Die Kirche hat einen Kinderschutzauftrag und hat einen Auftrag, die Jugendlichen zu schützen, egal wie alt sie sind.
Ja, natürlich. Und die Täter gehen ja natürlich auch so vor, dass die ersten, in Anführungszeichen, Taten natürlich nicht strafbar sind, sodass wenn dann ein Kind oder ein Jugendliche sagt, hier, was soll denn das? Man dann sagen kann, ja, Missverständnis, war nichts strafbar, alles gut, alles geregelt. Das wird natürlich schön langsam überschritten, sodass sich der Täter sicher sein kann, der wird auch später nicht quatschen. Das ist natürlich ja Absicht. Aber da, denke ich, wäre wieder Prävention gefragt. Und das ist etwas, was man aus Aufarbeitung lernen kann. Denn wenn die Leute in der Gemeinde wissen, aha, wenn es übergriffiges Verhalten gibt, was unterhalb der Grenze der Strafbarkeit ist, dann kann das vielleicht sein, dass das in dem Fall nicht eine beabsichtigte sexualisierte Gewalt war. Aber dann gilt es genau hinzugucken, um sicherzustellen, dass es das nicht auch war oder dass es sich nicht dahin entwickelt.
Wenn der Diakon in der Jugendarbeit Kitzelspiele mit den Kindern und Jugendlichen spielt, dann muss man mal hingucken. Dann kann der auch tausendmal sagen, ja, das ist so schön, damit baue ich eine enge Beziehung auf. Trotzdem sollten Eltern, Kirchenvorstand und alle anderen dann sagen, nein, das tust du nicht.
Und da muss man in dem Moment ja noch gar nicht sagen, der wird angezeigt, rausgeschmissen, gekündigt, abgemahnt. Man kann ihm einfach sagen, es wird nicht gekitzelt. Und dann guckt man mal, was da noch so passiert. Aber dann hat man schon mal ganz, ganz viel getan.
Ja. Man darf sich der Verantwortung nicht entziehen, indem man sagt, es war nicht strafbar, weil auch die anderen Handlungen schwer traumatisierend sein können, weil wir auch ein Problem haben, finde ich, mit dem Schutzalter in Deutschland. Ich finde, dass erwachsene 50-Jährige legal Geschlechtsverkehr mit 14-Jährigen haben können, finde ich persönlich ein riesiges Problem. Aber das ist ja nun mal so, das sind im Moment die Bedingungen und man muss eben sagen, die Täter kennen ja die Gesetze genau. Also mein Täter zum Beispiel, nachdem Gesetze auch ein bisschen verschärft wurden, hat er eher ab 16 die Mädchen, also waren dann sein Ziel. Also das heißt, die Täter kennen in der Regel die Gesetze, die wissen, was möglich ist und darum kann man die Strafbarkeit alleine nicht anlegen, sondern es geht auch darum, die haben ja auch eine Dienstverpflichtung.
Ich finde, die Strafbarkeit ist überhaupt kein Maßstab. Die kann natürlich ein Hinweis auf irgendwas sein, aber sie ist letztendlich vollkommen egal. Bei Strafbarkeit geht es immer darum, dass Bewiesenes oder absolut plausibles Fehlverhalten, was von einem Gericht festgestellt wurde, zu einer strafrechtlichen Verurteilung führt. Und das ist auch richtig so, dass da natürlich im Zweifel für den Angeklagten geurteilt wird. Das ist ein wichtiger Grundsatz unseres Rechtsstaates. Anders würde das gar nicht funktionieren. Und deswegen ist es auch gut, dass man das Strafrecht genau da belässt, wo es hingehört, nämlich in Strafprozesse. Da ist diese Vorgehensweise vollkommen richtig. Und ja, da ist es natürlich so, dass es dort gesetzliche Regelungen gibt, die schwierig sind, die im Zweifel tatsächlich dann auch für den Täter einfach positiv ausgehen können und das Leid von Betroffenen nicht berücksichtigen. Aber das ist halt Strafrecht. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass man sich nicht daran orientiert, sondern dass man sich daran orientiert, was ist denn mit den Betroffenen und was verantworten wir hier als Institution Kirche? Und da hat das Strafrecht überhaupt nichts mit zu tun.
Und um jetzt nochmal den Bogen zur Aufarbeitung zu schlagen, ist es halt total wichtig, dass im Nachhinein auch genau anzugucken, was passiert ist und wo man anders hätte handeln müssen. Und dann finde ich, also es geht ja nicht nur darum, das rauszufinden und festzustellen, sondern meiner Meinung nach ist eine Aufarbeitung dann gelungen, wenn sich die Haltung geändert hat. Und zwar nachhaltig. Nicht nur so ein Moment, das ist hier in unserer Kirchengemeinde passiert, oh wie schlimm, oh wie schlimm, oh wie schlimm, sondern das ist hier passiert und wir sind in einen Prozess eingetreten. Und wir können nicht garantieren, dass es nicht wieder passiert, weil das geht gar nicht. Das kann niemand garantieren. Aber wir können garantieren, dass wir das so ernst nehmen, dass wir alles dafür tun, dass es nicht wieder passiert. Und wir können auch sagen, wir erkennen das absolut an und wir sind den Betroffenen, die sich gemeldet haben, weil in der Regel werden Aufarbeitungsprozesse, das wurde ja in der Forumstudie festgestellt, von den Betroffenen angestoßen. Wir sind den Betroffenen total dankbar, dass sie das gemacht haben. Die sind keine StörerInnen, die sind keine BittstellerInnen, die sind keine Querulanten, sondern wir sind ihnen einfach mal dankbar, dass sie uns gezeigt haben, wie wir hier besser sein können.
Du hast gesagt, der Erfolg von Aufarbeitung lässt sich daran messen, ob sich die Haltung geändert hat. Und du hast eben auch noch gesagt, dass die Aufarbeitung häufig von Betroffenen initiiert wird. In welchen Fällen würdest du denn sagen, hast du bei deiner Aufarbeitung oder von der von dir initiierten Aufarbeitung den Eindruck gehabt, dass die Haltung der Kirche dort sich nicht geändert hat und man dir vielleicht bei der Aufarbeitung Steine in den Weg gelegt hat?
Ich fange mal erstmal an und sage mal, ich glaube, es gibt einige Personen, wo es wirklich was geändert hat. Ja, ich bin wirklich von mehreren Pastorinnen vor Ort total gut unterstützt worden und ich glaube, also das möchte ich sagen, es hat einfach auch gute Beispiele gegeben. So, bei denen hat sich, die haben das wirklich ernst genommen, die waren wirklich schockiert. Man hat denen einen echten Schock angemerkt. Also nicht so einen rhetorischen Schock, ich bin erschüttert. Also wir haben ja neulich so ein Interview von Frau Fers gehört, der Ratsvorsitzenden, die hat mal wieder gesagt, dass sie erschüttert ist. Also das
sagt die immer, dass sie erschüttert ist.
Die ist immer erschüttert, die ist dauererschüttert. Ja. So. Das waren Personen, die waren wirklich erschüttert, glaube ich. Also und zwar so, dass es sich nachhaltig auch, also ich habe einfach gemerkt, dass es was getan hat bei denen. So, das möchte ich sagen. Das sind jetzt erstmal Individuen. Und also ein ganz krasses Beispiel, finde ich, von einer versuchten Aufarbeitung in meinem Prozess, das geht so lange. Ich habe mich 2015 gemeldet. Und dann ist ja mein Fall auf Wunsch der Landeskirche Hannovers in die Forumstudie gebracht worden und wird im Teilprojekt A und im Teilprojekt B unter Gemeindefall West bearbeitet. Teilprojekt A wird geguckt eigentlich, was ist passiert. Das ist ein richtiges Aufarbeitungsprojekt. Teilprojekt B wird geguckt, wie ist eigentlich die Aufarbeitung gelaufen. Beides total wichtige Ansätze. Ich bin damals wirklich, weil ich einfach die wichtigste Informantin wäre, wenn ich kein Interview gegeben hätte, dann hätte man sich letztendlich diese Studie
schenken oder diesen können. Gemeindefall hätte man halt nicht darstellen können.
Genau,
ne? hätte man was anderes nehmen müssen. Und das wäre dann die Frage gewesen, wäre das was anderes so aussagekräftig gewesen oder auch so exemplarisch einfach für viele Fälle. Es geht ja auch darum, Sachen darzustellen, die im Prinzip überall hätten passieren können.
Genau, und das, also da bin ich wirklich gebeten worden. Und dann wurde Ende Januar die Forumstudie veröffentlicht, wo dann mein Fall in zwei Teilprojekten bearbeitet wurde. Und dann würde man ja vielleicht denken, dass das jetzt mal in der Kirche gelesen wird, dass man sich das anguckt. Also ich, wenn ich jetzt in der Fachstelle der Hannoverschen Landeskirche arbeiten würde, dann weiß ich natürlich, das sind die Fälle der Hannoverschen Landeskirche. Die würde ich als erstes lesen. Tatsächlich. Ja? So. Und dann würde ich mal überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Jetzt hat es die wissenschaftliche Aufarbeitungsstudie gegeben und das ist die wissenschaftliche Studie, das ist nicht abgeschlossene Aufarbeitung, dann würde ich mir doch mal überlegen, was mache ich jetzt mit diesem neuen Wissen, weil da ja neues Wissen dazu gekommen ist. Und gehe ich nochmal auf die Betroffenen zu, organisiere ich vielleicht mal was, wo ich alle Betroffenen, die ich kenne, und das sind mittlerweile, ich weiß jetzt noch von, also wir haben eine Quelle der Kirche, wo sie veröffentlicht hat, dass es 13
genau, Betroffene 13, waren. Ja.
Ich weiß von einer, die sich noch danach gemeldet hat, also es sind mindestens 14, die Kirche kennt. Können noch mehr sein.
Ja, ja, das von wissen denen wir ich einfach nicht, aber weiß. Mindestens 14, ja.
Die würde ich doch jetzt mal anschreiben und sagen, es hat jetzt die Aufarbeitung gegeben und so ist das bei uns in der Kirche angekommen. Wir haben das und das daraus gelernt und wir laden nochmal alle ein zu einem Austausch, alle Betroffenen, die daran teilgenommen haben, die das möchten.
Klar, ja? Natürlich.
Teilen
Wer keinen
Sie
Bock
uns
hat,
mit.
Kommt nicht, klar.
Genau, teilen Sie uns mit, in welcher Form das am besten ist oder irgendwas. Ich würde zumindest irgendwas machen, um zu gucken, wie ich weiter damit umgehe. Und um das anzuerkennen, dass es passiert ist. Das passiert aber alles nicht. Nichts davon ist passiert. Stattdessen muss ich mich mit der Fachstelle darüber streiten, dass die nur 5 Betroffene angegeben haben, obwohl wir Veröffentlichungen von der Kirche haben, wo sie von 13 Betroffenen sprechen.
Also da sind wir ganz klar beim Punkt, die Haltung hat sich nicht geändert.
Ganz genau. Und ich werde weiter als Querulantin gesehen. Also ich werde seit 2015 in der Hannoverschen Landeskirche als Querulantin gesehen. Das ist auch lustig, weil ich weiß ja auch mittlerweile, was bei der Forumstudie über mich und meinen Fall gemeldet wurde und welche Symptome. Und mir wurde zum Beispiel dann auch was diagnostiziert. Ich habe Misstrauen gegenüber Menschen. Das finde ich sehr lustig, das habe ich überhaupt nicht. Aber ich habe natürlich Misstrauen gegenüber dieser Fachstelle.
Das war wahrscheinlich keine mögliche Auswahlmöglichkeit bei der Beantwortung. Ja, und deswegen hat man das nicht genommen. Und ich denke mal, Misstrauen gegenüber Menschen, das kann man ja allen Betroffenen gut andichten. Das ist ja, die sind ja sehr stark traumatisiert und dann können die das ganz bestimmt nicht mehr.
Das ist übrigens auch nochmal ein wichtiges Thema. Wie wird eigentlich die Idee von Trauma in Aufarbeitungsprozessen benutzt? Es wird nämlich immer und ganz häufig gesagt, um die Betroffenen zu schützen vor Retraumatisierung, machen wir das nicht. Das können wir ja nicht machen, weil wir dann die Betroffenen retraumatisieren.
Ja.
Das hatten wir auch schon mal. Es geht immer darum, angeblich die Betroffenen zu retraumatisieren. Man könnte die Betroffenen einfach auch fragen.
Ja, absolut. Ja?
Welche Bedingungen wollt ihr das?
Traut ihr euch das zu? Unter welchen Bedingungen? Was sagt euer Psychotherapeut dazu? Würde der das vielleicht empfehlen? Oder fragen Sie mal, ob der vielleicht abraten würde? Gibt es da 1000 Möglichkeiten, aber es passiert einfach nichts. Das ist einfach sehr schade.
Es passiert nichts, sondern es wird vorher schon paternalistisch über uns entschieden, dass man uns das nicht zutrauen darf. Und ich finde, das habe ich auch an einer anderen Stelle schon mal gesagt, was passiert denn, wenn es nicht aufgearbeitet wird? Man muss ja immer sagen, retraumatisiert man die Betroffenen mehr, weil man sich an der Aufarbeitung wagt und diesen Prozess aktiv gestalten kann und im Dialog auch rausfinden kann, was braucht ihr denn eigentlich, damit das gut läuft? Ja? Oder retraumatisiert man sie mehr oder hält man sie mehr im Trauma, was ja nicht alle Betroffenen haben, aber was viele haben, hält man sie mehr im Trauma, wenn man sich niemals drum kümmert und einfach so tut, als sei es nicht geschehen.
Ja, und das ist eine Frage, das können nur die Betroffenen beantworten, ob sie sagen, Mensch, mir tut jetzt ein bisschen Aufarbeitung gut, da möchte ich mich gern dran beteiligen, das ist für mich wichtig, oder ob sie sagen, nee, bitte nicht, macht das soweit mit euren Daten, ich möchte außen vor sein, das ist auch okay, aber das können eben nur die Betroffenen entscheiden.
Die Haltung, deswegen arbeiten wir nicht auf, das finde ich ist eine, also oder wir arbeiten nicht auf, das ist ja auch irgendwie immer dieses, es ist nicht wichtig genug, um aufzuarbeiten, was dir passiert ist, hat gar nicht so eine große Bedeutung und ich finde, das ist ehrlich gesagt viel retraumatisierender als wir machen eine Aufarbeitung und besprechen mit dir, was du dafür brauchst.
Ja, bei mir war ja nicht viel mit Aufarbeitung. Ich habe aber irgendwann selber so ein bisschen angefangen und durch Akteneinsicht zum Beispiel herausfinden können, dass ein Superintendent Hinweise aus der Gemeinde bekommen hat. Und dann habe ich nachgefragt beim Landeskirchenamt, wie man damit umgegangen ist, dass man jetzt im Nachhinein, also auch nach Verurteilung des Täters, das waren dann, glaube ich, nochmal 10 Jahre, jetzt schwarz auf weiß hatte, Mensch, da gab es Hinweise. und der ist dem nicht nachgegangen. Wie ist man damit umgegangen? Hat man den zum Gespräch gebeten? Gab es da dienstrechtlich irgendwas? Und da habe ich beim Landeskirchenamt nachgefragt und man hat mir dann schriftlich geantwortet, nee, das ist alles super, der hat das alles top gemacht, alles nach Vorschrift. Und kurze Zeit später habe ich den dann getroffen, diesen Superintendenten, und mal nachgefragt, ja, wie lief's denn mit der Kirche? Was haben die sie denn so gefragt? Die haben sich gar nicht bei mir gemeldet. Also Aufarbeitung, hier hätte man, wenn man nicht selber drauf gekommen wäre, oh Mensch, da müssen wir mal gucken, da müssen wir mal nachforschen, was wussten die denn da oder nicht, hätte man ja spätestens in dem Moment, wo ich das genannt habe, sagen können, das machen wir jetzt, mir einfach einen vorgelogen und vorgegeben, nee, das ist alles top, obwohl das gar nicht, obwohl ihm gar nicht nachgegangen wurde. Und das fand ich extrem daneben. Aktuell ist es ja so, dass es große Diskussionen um Vereinheitlichung geht. Was sind deine Bedenken, wenn du Aufarbeitung und Vereinheitlichung hörst?
Also diese ganze Vereinheitlichungsgeschichte, das ist ja schon eine Empfehlung der Forumstudie, dass das nicht für alle Betroffenen irgendwie so, je nachdem, wo sie sich melden, auch so ein bisschen so ein Glücksspiel ist. Da geht es ja auch ganz stark um die Anerkennungszahlungen. Über die haben wir als Teil von Aufarbeitung, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
Kommt noch.
Aber das ist natürlich auch, dass man sozusagen so etwas wie ein Schmerzensgeld bekommt. Das ist kein Schmerzensgeld, das ist deutlich weniger, als man bekommen würde, wenn man Schmerzensgeld bekommen würde. Aber die Kirche zahlt Anerkennungssummen, wenn der Fall als plausibel gilt.
Obwohl sie eine institutionelle Schuld nicht anerkennt.
Ja, genau, was auch echt lustig ist. Aber das ist ein
anderes Thema. Müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ja.
Ja, also mit der Vereinheitlichung. Ich finde, es kommt sehr stark darauf an, wie so Standards definiert sind. Weil natürlich gibt es nicht dieses so, eine Größe passt allen. Dass jeder Fall ist unterschiedlich. Also zum Beispiel ist es ja bei dir so ganz besonders, bei dir weiß man von ganz vielen Betroffenen, kennt aber die Namen nicht. Das ist ein ganz besonderer Fall, weil es Belege dafür gibt, dass es diese Personen gab. Und das ist ja eine andere Konstellation als jetzt in meinem Fall oder natürlich in ganz vielen anderen. Also was weiß ich, also ich sag mal so Betroffene, wo es der Pastor war in der Kita und die Betroffenen waren noch sehr jung und können sich nicht besonders gut erinnern. Da ist man auf ganz andere Informationen angewiesen als in Fällen, wo Betroffene schon relativ alt waren und ein ziemlich klares Gedächtnis haben. Also bei mir, ich habe das zum Beispiel ja alles auch in meinen Tagebüchern aufgeschrieben und sowas. Es gibt richtig sozusagen eine Chronologie, die ich nachvollziehen kann, auch noch heute. Das ist natürlich beim 5-jährigen Kind nicht so.
Nee, das ist klar.
Und bei mir ist es aber auch so, dass man einfach zum Beispiel nochmal viel mehr hingucken muss, weil es sehr wahrscheinlich Hinweise in der Forumstudie hat es Aussagen gegeben, noch andere Täter gegeben hat in der Kirchengemeinde. Und ich finde eigentlich, also da müsste man zum Beispiel sagen, ab wann erweitert man auch eine Aufarbeitung? Ab wann tut man dies noch? Ab wann tut man das noch? Der Standard, finde ich, das können eigentlich nur Qualitätskriterien sein. Die Vereinheitlichung kann eigentlich nur sein, dass es für alle gültige Qualitätskriterien gibt.
Also meine Sorge ist so ein bisschen, wenn ich Vereinheitlichung höre, es gibt das pauschale Verfahren für alle. Und ob das nun passt oder nicht, ist egal. Ich denke, es ist wichtig, dass es Standards gibt, dass klar ist, gerade wie du sagst, bei den und den Hinweisen muss man etwas erweitern. Da muss man irgendwie genauer hingucken. Oder da muss man mit einem erhöhten Aufwand einer Sache nachgehen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall richtig. Oder dass man sagt, wenn etwas besonders lange angedauert hat, dann muss man vielleicht noch mehr davon ausgehen, dass es Mitwisser gegeben hat. Insofern muss man dann da vielleicht besonders tief nachsuchen oder sowas. Das halte ich für sehr wichtig. Ich denke aber, dass bei der Frage der Aufarbeitung es wichtig ist, dass sowohl Forderungen von Betroffenen mit in Aufarbeitungsbemühungen einfließen. Wenn ein Betroffener oder ein Betroffener sagt, Mensch, mir ist das und das total wichtig, ich würde gerne herausfinden, wie das und das war, dass dem nachgegangen wird. Unabhängig davon, ob das jetzt in irgendeiner Einheitsrichtlinie steht oder nicht, Standards sollte es geben, so die Basics, die für alle gelten, aber darüber hinaus ist das ganz, ganz wichtig. Und das soll nicht nur dazu dienen, dass die Betroffenen jetzt da irgendwie dann eine tolle Aufarbeitung für sich haben und es denen super geht, sondern das sind ja auch die Informationen von den Betroffenen, die dazu beitragen können, dass in einer Kirchengemeinde etwas aufgearbeitet wird und Vertrauen wiederhergestellt wird.
Ja, also für mich wäre das, also wenn die Kirchengemeinde das so sieht, dass Vertrauen wiederhergestellt wird, meinetwegen, stört mich nicht. Also das wäre jetzt für mich, ehrlich gesagt, mir ist das egal, ob es in der Kirchengemeinde wieder Vertrauen gibt oder
nicht. Ich habe an die Leute gedacht, wo du auch gesagt hast, Mensch, da hattest du bei der Aufarbeitung gute Gespräche. Mhm. Leute, die waren echt erschüttert. Ich kenne auch solche Leute in der Kirche. Und da denke ich mir, wenn das gute Leute sind, die gute Arbeit leisten, dann haben die ja irgendwie auch einen Anspruch darauf, nicht nur dargestellt zu werden als Leute, die da alles vertuschen, weil sie es faktisch nicht tun. Und dann finde ich, ist es wichtig, dass man sowas auch darstellt. Und auch dafür kann Aufarbeitung dienen. Also ich finde, das ist ganz wichtig. Ja. Das ist natürlich im Interesse der Betroffenen. Und das Interesse geht aus meiner Sicht auch vor. Ich bin auch Betroffener. Aber ich denke, dass das auch für die Kirchengemeinden oder auch für die Kirchenmitglieder, für die Gläubigen, die einfach nur sagen, Mensch, ich finde, die Kirche ist eine wichtige Institution für mich, dass die ein Recht darauf haben, dass aufgearbeitet wird und der Laden ausgefegt wird.
Das, finde ich, sollten auch alle Kirchenmitglieder erwarten, weil das so ein wichtiges Thema ist und es geht so um die Kernthemen des menschlichen Miteinanders und das ist ja das, was sich die Kirche auf ihre Fahnen schreibt. Sie reden ja immer von ihrem christlichen Menschenbild und sowas. Also ich würde jetzt sagen, gerade in der Kirche oder also denkt man, dass man ja als Menschen miteinander besonders gut umgehen sollte. Ob das so ist, sei dahingestellt. Wenn ich Kirchenmitglied wäre, würde ich das erwarten tatsächlich, ja. Ich wollte noch was anderes sagen. Ich finde auch, also was man unbedingt bedenken muss, ist, dass diese Vereinheitlichung, dass es da nicht zu viele kleine Billigstudien gibt.
Ja.
Also, dass, also ich denke, wir haben hier in unserer, und das zum Beispiel auch, wenn es geht, Orte benannt werden, in unserer Landeskirche. Wir haben die Aufarbeitung von Ösede. Die hat einen großen Vorteil, dass nämlich der Ort benannt wird. Meine Aufarbeitung, die es gibt, also nicht meine Aufarbeitung, sondern des Falls, meine Aufarbeitung, wo es um diesen Täter ging und um diese Kirchengemeinden, die werden nicht benannt, ja, in der Studie. Das ist ein großes Problem, dass diese Kirchengemeinden nicht benannt werden, dass man das grundsätzlich überhaupt nicht weiß. Und das macht die Aufarbeitung, das nimmt sehr viel Wert aus der Aufarbeitung. Die Studie ist allerdings sehr umfangreich angelegt gewesen und hat, da war ein ganzes wissenschaftliches Team dahinter. In Ösede war das ein ganz kleines Team und das hat Probleme mit sich gebracht. Also ich finde, da war halt eine Wissenschaftlerin drin und ein Jurist. Und ich finde, wissenschaftlich muss das besser ausgestattet sein. Da muss ein Forschungsteam dabei sein. Und dann sollen die lieber größere Aufträge bekommen, sozusagen mehrere Fälle aufzuarbeiten, ja, so dass man das mit einem Team machen kann, damit man auch Strukturen vergleichen kann, damit man aber nicht diese ganz kleinen Studien letztendlich, wo man einfach nicht so viel Geld reinstecken kann.
Ich denke auch, dass das sehr wichtig ist mit der Benennung der Gemeinden oder der Orte, wo es passiert ist. Müssen ja nicht Gemeinden sein, können ja auch Einrichtungen, was weiß ich, Diakonie oder sonst was sein. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Zum einen, dass sich vielleicht auch Leute wiederfinden können und sagen können, Mensch, ich war doch damals in der Kirchengemeinde. Oh, jetzt fällt mir gerade das und das ein, ich kann dazu beitragen. Oder ja, dass auch einfach, dass nicht irgendwelche Zahlen in irgendwelchen Gemeinden sind, irgendwo Westniedersachsen, ja, super, Niedersachsen ist groß, sondern dass es klar benannt ist. Bei den kleinen Studien sehe ich das ganz genau, wie du das siehst. Man könnte natürlich sagen, wir machen überall erstmal kleine sozusagen Vorstudien, um dann so ein bisschen auszuloten, wie geht's weiter. Das wäre natürlich vollkommen in Ordnung. Ich habe aber auch so ein bisschen Bedenken, dass die dann damit abgespeist werden und es bleibt dann so. Oder nimmt man sich vielleicht nochmal eine Sache raus und macht dann sowas wie in Ösede, vielleicht nochmal ein bisschen kleiner und da muss auch gut sein. Und das wäre dramatisch. Das wäre wirklich dramatisch.
Ja, das wäre absolut fatal. Ich will noch mal eine Sache sagen. Also ich glaube auch, dass es große Studien geben kann, wo es auch gut sein kann, die Orte nicht zu nennen, weil man dann an anderes Wissen kommt. Also man muss es immer, also ich arbeite ja da im Bistum Osnabrück in der Steuerungsgruppe und da werden Orte nicht benannt. Und dadurch kann man natürlich auch bestimmte Dinge leichter benennen. Also es hat Vor- und Nachteile.
Was denn zum Beispiel? Was könnte man denn jetzt zum Beispiel benennen, was man sonst nicht benennen kann?
Also man kann da relativ auch Personen, die nicht strafrechtlich verurteilt wurden, werden dort, die Fälle werden anonymisiert dargestellt und analysiert in dieser Studie. Und das kannst du halt nicht, wenn es nur Beschuldigungen gab oder nur Verdachtsmomente, dann ist das halt sehr schnell sehr schwierig. Das müssen aber auch die Forschungsteams, finde ich, im Wesentlichen entscheiden. Die können sich da die juristische Beratung holen. Manchmal kann es auch sein, dass Personen sich nicht äußern wollen, wenn man jetzt aus einer kleinen Kirchengemeinde kommt. Also wo ich groß geworden bin, das war noch Nordkirche, ist eine Mini-Kirchengemeinde, ja. Das ist die südlichste Kirchengemeinde der Nordkirche gewesen damals, gehört jetzt auch zu Hannover. Das ist wirklich eine Mini-Kirchengemeinde. Und wenn die benannt würde, dann könnte man ganz, ganz schnell sehen, um wen es geht. Also auch für die Betroffenen. Ich finde, man muss da abwägen. Da werden Güter gegeneinander abgewogen und das muss ein längerfristiger Prozess sein, das muss gut begründet sein. Aber Hauptsache, die Aufarbeitung findet statt und sie findet nach Kriterien.
Aber
dann
müsste der Normalfall ja eigentlich sein, man benennt die Orte und in Fällen, wo es Interessen gibt, die nicht zu benennen, vernünftige Interessen, wenn man sonst sagen würde, naja, sonst können wir es gar nicht machen oder sonst macht hier keiner mit, dass man dann begründet, warum man es dann vielleicht nicht nennt. Das wäre ja vernünftig, aber der Normalfall muss ja sein, dass man die Gemeinden benennt.
Also ich habe ein Interesse daran, in meinem Fall, dass es benannt wird. Ich kann mir auch vorstellen, natürlich, dass ich habe ja dieses Thema sehr vorwärts gebracht und ich habe auch schon von Leuten gehört, die das sehr unangenehm fanden und natürlich auch Leute, die selber sowas erlebt haben, für die das sozusagen dann auch am Anfang erstmal ein ganz schöner Schock war. Aber man muss immer sagen, durch die Aufarbeitung kommt ja nichts dazu, sondern es wird nur etwas aufgedeckt. Es wird nur etwas analysiert und dargestellt.
Ich stelle mir gerade die Frage, kann eine betroffene Person das Recht haben oder sollte man einer betroffenen Person das Recht einräumen, dass nicht genannt wird, was in einer Gemeinde passiert ist? Warum sollte man das tun?
Naja, also ich finde, es geht um den Schutz von Persönlichkeitsrechten. Es kann Konstellationen geben, wo man denen nicht gewährleisten kann, wenn der Ort genannt ist. Und natürlich haben betroffene Personen das Recht, dass bestimmte Sachen nicht mit ihrer Person zusammen genannt werden. Also die Hannoversche Landeskirche hat von mir einen Antrag auf Anerkennung, wo sehr viele intime Details drinstehen zu der sexualisierten
Gewalt. Nein, das ist klar, das muss da nicht rein. Nur ich meine jetzt, wenn es, Martina Mustermann aus irgendeiner Gemeinde sagt, ich bin hier betroffen, aber nee, hier Studie mit Namensnennung gibt's nicht, habe ich keinen Bock drauf, dann fällt's weg oder wir machen einen fiktiven Ort. Wenn man sagt, okay, wir kommen dem nach, dann würde natürlich das nach sich ziehen, dass sich vielleicht andere Leute aus der Gemeinde auch gar nicht melden oder andere nicht aufarbeiten oder vielleicht ein Täter möglicherweise nicht strafrechtlich belangt wird, weil es vielleicht noch irgendeine Tat gibt, die noch nicht verjährt ist. Ich finde, da muss man ja auch drüber nachdenken. Ja, das ist ja schön, dass diese Betroffene sagt, ich will das alles nicht. Aber ist dann nicht möglicherweise das Interesse, die gesamte Sache sicher stillgelegt zu haben, das vernünftig aufgearbeitet zu haben und Verantwortliche möglicherweise zur Rechenschaft zu ziehen, ist das nicht genauso hoch oder vielleicht sogar höher?
Naja, da sind wir bei einer klassischen Güterabwägung und die muss halt dann für den individuellen Fall getroffen werden. Und was ich ganz wichtig finde, ist, ich glaube, dass ganz häufig das nicht die Betroffenen sind, die das so stark sagen. Man kann ja auch mit den Betroffenen nochmal in einen Dialog gehen und sagen, aha, unter welchen Bedingungen kannst du dir das vorstellen? Wie können wir das für dich leichter machen? Was brauchst du? Ja, sondern ich glaube, dass ganz häufig eigentlich der Unwillen auf Seiten der Institution ist, die und die den angeblichen betroffenen Willen vorschieben. Das will ich mal als allererstes sagen. Und das andere sind Güterabwägungen. Und da muss man, also wenn es, gerade wenn man sagt, es war nicht so lange in der Vergangenheit, ja, und es geht vielleicht darum, Kinder und Jugendliche heute noch mal zu schützen, dann hat es schon mal eine andere Bedeutung als etwas, was vor 50 Jahren war, der Täter tot ist.
Ja.
Da ist eine andere Güterabwägung. Das heißt nicht, dass die Entscheidung schon getroffen ist. Aber
ich weiß, was du meinst. Aber letztendlich ist das, finde ich, eine wichtige Entscheidung. Da muss man abwägen. Und diese Entscheidung sollte auf jeden Fall nicht getroffen werden von der Kirche. Sondern da überlege ich mir gerade, wenn man ehrlich ist, müsste man eigentlich sagen, da muss eine Instanz rein, die unabhängig mit Betroffenen spricht, sagt, hier, warum willst du das nicht, was sind die Gründe, wir wollen das ja ernst nehmen, aber sag mal an, aber auch die anderen Gründe in Erwägung zieht und dann vielleicht unabhängig von der Kirche Entscheidung trifft, irgendeine Kommission, ich weiß es nicht, müsste man sich was ausdenken, aber das wäre eigentlich was nicht in Händen der Kirche liegen sollte.
Also ich sage ja schon länger, was wir eigentlich brauchen, ist ein von den Kirchen finanziertes, unabhängiges Kompetenzzentrum Aufarbeitung.
Ja.
Und zwar ist mein Plan dafür, dass die Kirche 10% der Staatsleistungen, die sie jedes Jahr von allen Steuerzahlenden kriegt, 5 Jahre lang in einen Fonds einzahlt. Dann sind wir im 100-stelligen Millionenbereich locker. Wir nur 10% davon, nur 5 Jahre lang. Und dass davon Aufarbeitung finanziert wird. Und also als erstes mal ein Kompetenzzentrum auf Bundesebene aufgebaut wird, wo sich WissenschaftlerInnen vernetzen können, wo es Betroffenenpartizipation gibt und alles Mögliche. Und wo dann auch eventuell es sozusagen so einen Ethikrat geben kann, der Entscheidungen trifft, dort, wo Aufarbeitung kontrovers ist.
Wobei finde ich gut, dass die Kirche da 10%, ich glaube sogar, dass man sowas für weniger bekommen würde. Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine Willensfrage und keine Geldfrage, ja.
Ja, ich glaube das auch. Ich denke immer, mit dem Rest des Geldes könnte man dann auch die Kosten zahlen, die sexualisierte Gewalt in der Lebensgeschichte von Betroffenen verursacht. Also, und die sexualisierte Gewalt auch, zum Beispiel, wenn sie in der Kirche passiert ist, auch für die Länder verursacht. Also, wenn jetzt jemand arbeitsunfähig ist und die Rentenversicherung oder der Pensionsfonds eines Landes sozusagen.
Unfallversicherung, da gibt es ja ganz viele öffentliche Stellen, die dann Kram zahlen. Ja, klar, natürlich.
Die fangen halt auf, was die Kirche versaubeutelt hat. Ja, also genau. Die Kirche hat nicht gehandelt und nicht vor sexualisierter Gewalt geschützt. Das hat gesellschaftliche Kosten und ich finde, die könnte man mit darüber tragen.
Ja, insbesondere, weil sich die Kirche ja auch sonst wie so ein Staatskonstrukt im Staat verhält und ihre Sachen selber regeln will, wäre es ja da eigentlich auch nur angemessen, wenn sie da auch vollständig für den verursachten Schaden aufkommen würde.
Genau, aber ich finde so, dass man nicht in Abhängigkeit von der Kirche wäre.
Genau, das muss von einer anderen Instanz geregelt werden. Haben wir noch was zum Thema Aufarbeitung, was wir noch unbedingt sagen wollen?
Also ich möchte noch mal sagen, wenn die evangelische Kirche ihre Verantwortung wirklich anerkennt, dann tut sie das finanziell, indem sie solche Strukturen bereitstellt und nicht sich feiert, weil sie mal 3,6 Millionen Euro für die Forumstudie bereitgestellt hat. Das ist etwas mehr als 1% der Staatsleistungen, die sie jedes Jahr erhält, von allen Steuerzahlenden, wie gesagt, nicht nur von den Kirchensteuern, also gar nicht von den Kirchensteuern, die sind da nicht drin, sondern die stellt da deutlich mehr Mittel für bereit. Und dann ist Verantwortungsübernahme auch ganz anders angekommen, wenn da ganz andere Gelder sind, weil das nämlich eine Haltung zeigt, dass es wirklich wichtig ist.
Ja. Das wäre sicherlich mit Geld möglich. Dann kommt ja immer häufig das Argument, ja, mit Geld kann man das ja irgendwie gar nicht wieder gerade biegen oder das ist nicht das Einzige. Ja, das ist natürlich leicht gesagt als Kirche, nur mit Nichtstun kann man es halt nicht gar nicht wieder gerade biegen. Das muss man halt auch bedenken. Und viele Dinge wie zum Beispiel Aufarbeitung kosten halt nun mal Geld. Also das ist ja nicht so, da haben die Betroffenen ja nichts von, wenn eine teure Aufarbeitung bezahlt wird, dass die Kirche da bezahlt. Das Geld geht ja nicht an die Betroffenen, sondern das kostet immer so viel Geld. Und die Aufarbeitung wäre sicherlich in vielen Fällen billiger gewesen, wenn man es direkt gemacht hätte, als der Fall hochgekommen ist. Da hätte man wahrscheinlich das deutlich billiger gekriegt. Das sind halt Altlasten. Ja, die müssen halt getragen werden.
Ja, und die Kosten sind ja da. Also dann kann man sagen, das hilft den Betroffenen nicht. Aber wie viele Personen jetzt zum Beispiel, also ganz extremes Beispiel im Heimkinderkontext, ja, denen ist ihre Biografie so zerstört komplett, worden. Ja. Und das sind Kosten übers Leben. Die konnten die Schule vielleicht nicht abschließen, oder die wir hätten sonst ganz andere Ausbildungszugänge gehabt. Die hätten vielleicht viel besser Familien gründen können oder die auch die Familien halten können oder sowas. Also das, es gibt so viele Folgekosten der sexualisierten Gewalt. Ich finde, im Heimkinderkontext ist es besonders auffällig, weil es da in so vielen Fällen so extrem ist, wie ungerecht es gewesen ist und wie die Folgen gewesen sind. Also Respekt echt für alle, die es trotzdem, ja, es gibt ja auch viele, die es trotzdem geschafft haben, sich ein gutes Leben aufzubauen. Aber das sind nicht alle und das ist nicht durchgängig so. Und das hält man vielleicht 20 Jahre durch oder 30 oder so und dann nicht mehr. Und da entstehen Kosten und da kann Geld natürlich helfen. Und das ist eine billige Entschuldigung, ganz, zu ganz sagen, billig. Geld macht es nicht wieder gut. Ja. Weil Geld macht manches nämlich doch wieder gut.
Ja, absolut. Wir haben ja viel über Aufarbeitung gesprochen. Was ich jedem Betroffenen, jeder Betroffenen empfehlen würde, ist Akteneinsicht zu beantragen und Informationen zu sammeln. Auch wenn jetzt jemand sagt, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt unbedingt komplett alles, ob ich mir das zutraue. Ich würde trotzdem Akteneinsicht machen und möglichst viele Informationen sammeln. Und wenn man die nicht angucken will, dann legt man die sich erstmal in die Schublade. Weil dann hat man sie für den Fall.
Kann ich einen Tipp hinterher schieben?
Ja, sehr gerne.
Ich führe ein Dokument, wo ich immer, wenn ich neue Informationen zu dem Fall habe, Namen, Daten, Adressen, Inhalte hinterlege. Das führe ich seit vielen Jahren und das hat mir wirklich sehr geholfen, weil ich dadurch natürlich Sachen auch festhalte, Einzelheiten, die ich doch vergessen hätte. Also ja.
Oder vielleicht einen Namen von irgendeiner Person, Pastor sowieso, dann kann man vielleicht mal 5 Jahre später anrufen und sagen, Mensch, damals habe ich gehört, so und so, kannst du mir noch mal erzählen, wie das damals war? Und dann schließt das wieder Lücken. Finde ich eine sehr gute Sache. Du bist da natürlich so, ne, du führst das wahrscheinlich sehr, sehr genau und kannst dich damit auch beschäftigen. Aber allen kann ich einfach nur empfehlen, sammelt die Informationen. Vielleicht werdet ihr die eines Tages mal brauchen und es ist ja auch mal die Frage, wie lange die Kirche diese Informationen da so aufheben wird. Es kann durchaus sein, dass Informationen aus Unterlagen, die da jetzt vorliegen, in ein paar Jahren nicht mehr da sind, aus welchem Grund auch immer, irgendein Datenschutz, keine Ahnung, Kram, ist ja Kirchenrecht, aber das würde ich wirklich allen empfehlen, weil da nur Informationen, also Informationen sind wichtig für Aufarbeitung. Und wenn es vielleicht irgendwann in der Zukunft mal eine Aufarbeitung gibt durch Experten, die finanziert wird von der Kirche, dann ist es immer sehr gut, wenn man denen vielleicht auch sagen kann, hier ist ein Ordner mit meinem Kram, guck dir den auch an, wenn du da aufarbeitest, das wird auf jeden Fall wichtig werden.
Absolut. Und ich finde so, wenn man auch ein bisschen Hemmnisse hat, manchmal was zu dokumentieren, man kann sich ja auch zur Not einfach mal ein paar Sprachnachrichten aufnehmen oder sowas.
Ja.
Also, oder was heißt zur Not? Also, wenn man das einfach besser kann, als das jetzt aufzuschreiben oder sowas, dann ist das schon mal was, damit man einfach das jetzt, die Informationen, dass man da nochmal Zugriff zu hat, weil es manchmal einfach doch mehr wird und man vergisst die Einzelheiten.
Ja. Ja. Und gerade vielleicht für Leute, die irgendwann merken, Mensch, das ist mit der psychischen Belastung doch nicht so einfach und sich vielleicht in Therapie begeben, dann ist es auch gut, wenn die Leute vielleicht mal zur Therapie was mitnehmen können. Wenn ein Therapeut mal fragt, Mensch, was ist denn da jetzt irgendwie, das ist so ein bisschen diffus, und man dem was geben kann. Irgendein Blatt, wo irgendwas draufsteht, irgendein Bericht oder irgendwas von einer unabhängigen Kommission der Kirche, dann fasst das manche Sachen schon mal zusammen und er hat einen ersten Eindruck und kann dazu Fragen stellen und man kann das als Grundlage benutzen, um wirklich eine vielleicht psychotherapeutische Aufarbeitung zu beginnen.
Finde ich total gut. Ich habe leider genau das Gegenteil erfahren. Ich hatte mal eine Psychotherapeutin, die hat mir gesagt, es wäre doch gut, wenn ich die Sachen alle zerstören würde. Und ich empfehle dringend, das nicht zu tun. Man kann die ja vielleicht woanders lagern, wo man nicht mehr mit ihnen in Kontakt kommt oder so. Aber ich ärgere mich sehr darüber, dass ich das getan habe. Und ich glaube, es ist gut, Dinge aufzubewahren. Und wenn man sich nicht mit ihnen auseinandersetzen will, dann sucht man sich einen Ort, wo man da nicht ohne weiteres rankommt.
Oder man gibt die irgendeinem Bekannten und sagt, hier, leg die mal bei dir in den Keller. Vielleicht frage ich die 10 Jahre nochmal danach. Ja, also ich kann das von der Idee nachvollziehen, dass man sagt, Mensch, verbrenn das doch und weg damit, dann bist du es los, schredder das durch. Ich würde sagen, das könnte man nur dann in Betracht ziehen, wenn klar wäre, die Sache ist 100%ig ein für alle Mal bearbeitet und erledigt. Ob man das jemals im Leben sagen können würde, wage ich zu bezweifeln. Was, denke ich, auf jeden Fall klar ist, dass die kirchliche Aufarbeitung in keiner Weise abgeschlossen ist und auch nicht abzusehen ist, dass die demnächst abgeschlossen sein wird. Und insofern würde ich auch sehr davor warnen, das zu tun. Kann man dann vielleicht mit 85 machen, wenn man sagt, ich bin damit durch, aber das muss dann wirklich jeder für sich entscheiden.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Dann bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.